In der letzten Zeit gab es Katastrophen ganz unterschiedlicher Art. Messerattacke, Überschwemmungen, was man sich sonst nicht noch alles vorstellen kann. Und ich behandle auf meinem Kanal strategische Aspekte zu den verschiedensten Dingen. Da habe ich mir gedacht, das ist ein Thema, über das wir auf jeden Fall einfach mal sprechen sollten hier. Insbesondere die Sicht, wie ist es eigentlich, wenn man direkt vor Ort ist? Also wie stellt sich sowas eigentlich aus Sicht der Einsatzkräfte dar? Und was macht man eigentlich zur Vorbereitung in solchen Dingen? So, und wie das so ist, habe ich dazu einen Experten eingeladen, weil ich ja nicht zu jedem Thema selber der Experte sein kann, sondern ich bin es nur für die allgemeine Theorie, nämlich Rico Kerstan. Er betreibt unter anderem auch einen interessanten Podcast, nämlich Krisenhacks. Und über diesen Weg haben wir uns auch kennengelernt. Da haben wir uns auf seinem Podcast über verschiedene Themen unterhalten. Dann habe ich gemerkt, hey, das ist ja so interessant. Da solltet ihr ihn einfach auch mal auf meinem Kanal zu diesen ganzen Themen interviewen. Also, in dem Sinne, freue mich, dass wir uns da kennengelernt haben. Wollte ich es mal kurz selber vorstellen.
Genau, Rico Kerstan, ich bin sozusagen Unternehmensberater für Krisenresilienz. Wir machen so Risikomanagement, Krisenvorbereitung, Krisenmanagement. Themen. Ich habe ursprünglich mal Gefahrenabwehr studiert. Das war ja so ein bisschen so ein Trigger, glaube ich, warum wir dann miteinander gesprochen haben. Habe ein MBA gemacht, später berufsbegleitend und bin dann in die Beratung gewechselt. Habe davor lange in einem Hochsicherheitsunternehmen in Berlin so Sicherheitsmanagement gemacht, Krisenmanagement, Vorbereitungen, solche Themen. Und nebenher beschäftige ich mich mehr oder minder wissenschaftlich mit der Frage, wie Organisationen eigentlich resilient werden. Das heißt, wie die sozusagen Krisen überstehen auf den unterschiedlichen Ebenen. Also mich interessieren Organisationen und Systeme und genau, das ist sozusagen das, was mich auch mein Berufsleben begleitet hat.
Ja, das sind ja auch alles Themen, eine ganz spezielle Art von Strategie, wenn man so will, ja, nämlich in dem Fall so eine Vorbereitungsstrategie für die verschiedenen Sachen. Aber gucken wir uns doch jetzt einfach mal ganz konkret was an. Es gab vor kurzer Zeit in Mannheim solche Messerattacken, wo auch dann tatsächlich ein Polizist lebensgefährlich verletzt worden ist und was wahnsinnig große Wellen geschlagen hat. Ich möchte mich jetzt nicht einreihen in die Linie der ganzen Sofa-Begutachter, die es da gibt, ja, die jetzt sozusagen Frame für Frame irgendwelche Videos analysieren. Aber vielleicht sollten wir doch mal drüber sprechen, wie stellt sich so eine Situation dar, wenn man wirklich vor Ort ist? Also wenn man zu Hause auf so ein Video drauf guckt, dann ist das ja vielleicht so ganz entspannt und man kann es in Zeitlupe wiedergeben und so. Aber in echt ist das ja schnell und da geht es um Sekundenbruchteile, also innerhalb der exakten Reaktionsgeschwindigkeit der Leute. Können Sie da mal ein bisschen was drüber sagen, also wie sich das darstellt, wie die Polizei oder andere Einsatzkräfte dann in solchen Gefahrensituationen damit umgehen?
Ja, also zunächst mal, ich bin kein Polizist, insofern ich kann das aus der Sicht von Einsatzkräften, insbesondere von der Feuerwehr, vom Katastrophenschutz darstellen. Das Denkmodell ist aber ähnlich, was dahinter steckt und auch das vorneweg, ich finde es auch ein bisschen schwierig, sozusagen den Tod eines Menschen dann zu relativieren, indem man sagt, naja, der war ja irgendwie selber schuld, weil man sich mal ein Video angeguckt hat. Wie ist das jetzt, wenn man da vor Ort ist? Zunächst mal versucht jede Einsatzkraft, und da gibt's unterschiedliche Ansätze, eine Lage zu erfassen und zwar ganz neutral. Also man versucht zu analysieren, was sind eigentlich die Probleme, die es da gibt. Da gibt's unterschiedliche Ansätze. Beim Rettungsdienst gibt's so eine 10-für-10-Regel. Der Rettungsassistent, der Notfallsanitäter, der vor Ort kommt, der guckt sich die Lage an und soll in 10 Sekunden die nächsten 10 Minuten planen. Kann man sich ja schon mal vorstellen. Also sozusagen, man versucht immer vorauszuplanen. Das Credo ist immer so vor die Lage kommen. Aber man kann sich natürlich vorstellen, wenn ich nur 10 Sekunden Zeit habe, eine komplexe Situation zu erfassen, sagen wir mal jetzt, nehmen wir mal nicht den Messerstecher, sondern nehmen wir mal einen Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen und noch einem Fahrradfahrer beteiligt. Das heißt, der Notfallsanitäter hat jetzt 10 Sekunden Zeit zu gucken, was ist da eigentlich los, um seine nächsten 10 Minuten zu planen. Und dann kann er unterschiedliche Maßnahmen ableiten. Der Polizist hat insofern natürlich eine besondere Herausforderung. Der Rettungsdienst kommt, wenn es schon passiert ist. Er muss dann halt gucken, sozusagen, wer ist jetzt am höchsten priorisiert, wer braucht am dringendsten Hilfe, wo ist aber vielleicht auch der Ressourceneinsatz, der Ressourcen, die ich vor Ort habe, gerade so hoch, dass ich es gar nicht stemmen kann. Also welche Wahrscheinlichkeiten stehen dahinter? Der Polizist muss ja eine unmittelbare Gefahr abwenden, ja, gerade in dem Fall. Also das ist irgendwie eine unklare Situation für ihn und er muss jetzt relativ schnell erfassen, was ist da eigentlich los? Man sieht es ja auf den Videos, da sind dann irgendwie, glaube ich, 4 Leute, die da im Pulk ineinander sind. Und davor kommt einer, der einen zurückzieht, ja, und der macht jetzt seine Erkundung, wir nennen das Lagererkundung. Wird Einsatzkräften eigentlich in der ganzen Ausbildung immer eingetrichtert. Erstmal analysieren, dann Entscheidungen ableiten. Sozusagen macht seine Erkundung, sieht das und fasst dann einen Entschluss und dann ist er auch relativ schnell im Handeln, weil dann guckt man sozusagen in der nächsten Konsequenz, nachdem man Maßnahmen abgeleitet hat, wieder drauf. Und das ist auch total wichtig, das so zu machen, weil man ja nicht ständig eine Maßnahme, für die man sich entschieden hat, in Frage stellen kann. Man muss die sozusagen später mal in Frage stellen, man muss natürlich losgehen, handeln, versuchen die Lage zu bewältigen und dann wieder erkunden, neutral gucken, was sind meine Themen, und dann den nächsten Entschluss ableiten. Und in dem Fall hat er halt leider die Situation falsch erfasst, was ihm am Ende sein Leben gekostet hat. Also schlimmer geht's eigentlich nicht. Insofern nochmal, ich finde es schwierig, das in der Retrospektive zu berücksichtigen. Ich habe ein Video gesehen im Vorgang, da hat dann jemand das wirklich so Schritt für Schritt vorgestellt. Klar, wenn ich das Schritt für Schritt vorstelle, dann ist das ganz einfach. Wenn ich in der Situation bin, ist das eine extrem stressige Situation, weil der Gemeindepolizist, auch in Mannheim, der Gemeindepolizist hat ja jetzt nicht jeden Tag einen Messerangriff. Also das ist ja auch das Stresslevel hoch, deshalb versucht man ja auch diese Entscheidungsprozesse so zu standardisieren, dass die Leute da gut reagieren können. Das macht man bei Soldaten genauso, aber eben das hat natürlich das Risiko, dass ich Fehlentscheidungen treffe. Und je nach dem Kontext ist das eben auch lebensgefährlich für die einzelne Einsatzkraft. Aber insofern würde ich sagen, in dem Video wurde dann noch speziell gesagt, die Polizei ist ganz schlecht ausgebildet. Das glaube ich nicht. Wie gesagt, Entscheidungsfindung ist was, das mit allen Einsatzkräften vom Militär über Polizisten bis zu Feuerwehrleuten eigentlich immer beigebracht, dass man eben ganz bewusst Entscheidungen treffen muss. Und da gibt es eben verschiedene Modelle. Wie gesagt, diese 10-für-10-Regel im Rettungsdienst, die fand ich jetzt relativ plakativ, deshalb habe ich sie mal angeführt.
Ja, wobei man bei einem Messerangriff ja keine 10 Sekunden hat. Also ich habe einmal was gesehen, also live sozusagen von, ich glaube, das war ein amerikanischer Einzelkämpfer oder irgend so etwas, der Messerangriffe darüber was gesagt hat. Das ist unfassbar schnell und unfassbar gefährlich. Also man unterschätzt Messer vollkommen. Das, also was der da gezeigt hat, auch von der Geschwindigkeit her, das ist völlig unfassbar. Jemand, der sowas nicht gesehen hat, kann sich nicht vorstellen, wie schnell das ist. Also wenn wir da von 10 Sekunden sprechen, da ist schon längst alles vorbei. Ja, da sind schon bei mindestens 3 Leuten tödliche Verletzungen beigefügt durch so ein Messer. Ja, also wie gesagt, man unterschätzt das, glaube ich, vollkommen, wenn man das nicht mal irgendwo gesehen hat. Also daher so eine, wie Sie es genannt haben, 10-für-10-Regel. Ich glaube nicht, dass er da 10 Sekunden hatte. Der hatte wahrscheinlich eher, keine Ahnung, vielleicht 2 Sekunden oder so etwas.
Wenn überhaupt. Also ich meine, das ist auch nochmal wichtig. Das habe ich gesagt, das ist jetzt eine Regel im Rettungsdienst. Die Polizei, das ist nicht so mein Metier, deshalb kenne ich da jetzt diese Faustregeln nicht. Aber mit Sicherheit haben die das auch. Und muss ich halt vorstellen, der hat im Grunde den Weg von ich komme dort an oder ich bin dort, ich kriege mit, das was ist, bis zu ich muss reagieren. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, man ist im Rettungsdienst, also 10 Sekunden ist ja schon relativ lange, man stellt sich jetzt vor, man kommt zu einem Verkehrsunfall, da schreit einer, da sind Autos ineinander gefahren, es ist eine riesen Lautstärke, das betrifft ja nicht mal mich. Ich habe letztens eine Reportage gesehen, da ging es darum, was Messer oder was so Bajonette mit Soldaten machen. Messer sind halt auch nochmal akut gefährlich, die bringen einen in Stress. Insofern kommt natürlich nochmal ein zusätzliches Level an Stress obendrauf, so rein evolutionär bedingt. Und dann hat der vielleicht eine Sekunde, vielleicht den Bruchteil einer Sekunde, um was zu entscheiden. Vielleicht hat er auch 2, aber lang ist es eben nicht. Und dann muss ich ja auch schon überlegen, und das wird er getan haben, er muss überlegen, ich muss jetzt das tun, dann muss ich das tun, dann muss ich das tun. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht nur den ersten Schritt beplant, sondern dass einfach im Bewusstsein einer Einsatzkraft in so einem kritischen Kontext ist immer auch der nächste Schritt mindestens mit vorgeplant, um eben nicht die ganze Zeit heillos durcheinander zu steuern. So, also er hat sozusagen zwei Handlungsspuren mindestens mal.
Ja, ich meine, was man sich ja auch klar machen muss, ist, dass es extreme Überwindung kostet, am Ende tatsächlich auch abzudrücken. Also der andere Polizist, der die Pistole abgefeuert hat, das macht man ja nicht mal einfach so leichtfertig. Ja, das ist ja auch dann am Ende eine mutige Entscheidung. Ja. Und das, wie gesagt, ist ja auch eine Sache, die in Sekundenbruchteilen getroffen werden muss. Es gibt ja auch keine langen Gelegenheiten dafür. Die Schussbahn muss ja frei sein und all solche Sachen. Darf auch keiner dahinter stehen, dass man nicht plötzlich irgendwie versehentlich wen trifft. Was sagen Sie denn eigentlich, wie man sich auf solche Messerattacken vorbereitet? Also ist das was heutzutage im öffentlichen Raum richtig berücksichtigt werden muss?
Ich sag mal sozusagen, sich auf jedes mögliche Risiko vorbereiten, finde ich schwierig. Was man auf jeden Fall tun muss, ist, glaube ich, sozusagen, um das mal abstrakter zu sagen, davon auszugehen, dass es im Leben Irrungen und Wendungen gibt. Ich war früher in meinem Beruf auch verantwortlich für die Reisesicherheit von Mitarbeitern. Wir hatten Projekte im Ausland. Ich war selbst mal in Caracas und Kabul. Da ist einem, glaube ich, klar, dass man in Caracas und in Kabul, auch wenn man das nicht akut merkt, ne, also man ist in Caracas unterwegs, wir waren dann mal essen und dann, wie gesagt, ja, da wo wir gestern essen waren, um die Ecke, da haben sie gestern dann noch einen erschossen, 2 Stunden später. Das merkt man aber ja gar nicht, diese akute Gefährdung. Sonst ist ja so eine abstrakte Gefahr. Jetzt ist sozusagen in dem Kontext das sicherlich so, dass man da nochmal ein anderes Bewusstsein für hat. Aber ich glaube, man muss sich auch hier, und das ist vielleicht auch eine politische Diskussion, die man führen muss, sagen, es gibt eben bestimmte Kontexte, die können potenziell durchaus eine Gefahr mit sich bringen. Glücklicherweise ist das ja so, dass wir in Deutschland da relativ sicher leben. Ich meine, selbst in den USA haben sie teilweise in einzelnen Städten ein relativ großes Gefälle. Wenn sie da falsch abbiegen, dann müssen sie schon auch nochmal eine gewisse Awareness mitbringen. Aber der gemeine, sozusagen der normale Bürger, der normale, normal handelnde Mensch, weiß ich nicht, ob der sich auf sowas vorbereiten kann. Was wichtig ist, das haben wir immer gesagt, ist Aufmerksamkeit. Also sozusagen wirklich einfach aufmerksam durchs Leben zu gehen. Und wenn ich eben da in so einer Situation bin, wo es potenziell kritisch sein kann, ist es vielleicht keine gute Idee, mein Handy in der Hand zu haben. Ich frage mich ja auch, wie dann so Videos entstehen. Also da wird irgendwie dann mit einem Messer auf den anderen los und das Erste, was ich tue, ist mein Handy nehmen und da drauf zu halten. Das wird mir, glaube ich, nicht einfallen. Ich würde, glaube ich, laut schreien und sagen, hier, stopp, 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 keine Ahnung, weil sozusagen, das wäre, glaube ich, meine Konditionierung. Weiß ich aber nicht, man weiß ja aber nicht, wie man sich in so einer Situation verhält. Aber ich glaube, sich bewusst machen, dass es bestimmte Kontexte gibt und eben einfach aufmerksam sein, um überhaupt wahrzunehmen, dass da was passieren kann. Und ich denke, das, was da passiert ist, kann an verschiedenen Stellen in einem politischen Klima, was ja durchaus aufgeheizt ist, sozusagen zwischen verschiedenen Extremen, durchaus auch an anderen Stellen passieren. Vielleicht auch in meiner Kleinstadt hier. Wenn hier so ein Stand wäre, würde ich nicht ausschließen, dass es hier zu so einer Situation kommt. Und sich das zu bewusst zu machen und zu sagen, okay, jetzt muss ich vielleicht eine erhöhte Aufmerksamkeit haben. Ich gucke jetzt nicht auf X, ich gucke jetzt nicht auf mein Handy, sondern ich gucke eben auf die Situation.
Wir haben ja neulich auch schon drüber gesprochen, was eigentlich genau eine Krise ist. Ne? Und das ist also eine ganz verrückte Sache eigentlich, ja, dass in der Spieltheorie es eigentlich keine Krise geben kann. Und zwar deshalb nicht, weil es in der Spieltheorie ja immer vollständige Verhaltenspläne gibt. Das ist das, was wir hier Strategie nennen. Und weil diese Verhaltenspläne vollständig sind, kann es ja da drin gar keine Überraschung mehr geben. Also die sind ja so definiert, dass es keine Überraschung da drin geben kann. Und eine Krise ist ja eigentlich immer etwas, was man so eigentlich nicht kommen sieht. Das ist ja auch der Grund, weshalb ich dann dieses Buch geschrieben habe, die 36 Strategien mit der Krise, ne, bei denen ich einfach die Sachen mal umgedreht habe. Da fällt mir das ein, das habe ich normalerweise liegen und halte das hoch.
Das steht hinter Ihnen.
Versteckt, hier. Ja, damit es die Zuschauer sehen können. So sieht das Buch aus, ja, die 36 Strategien mit der Krise. Ja, schlimm, wenn man sein eigenes Buch nicht parat hat, oder? Okay, und da ist die Grundidee die, nein, fällt es mir auch noch runter. Na gut. Also, da ist die Grundidee, dass Krisen dadurch entstehen, dass man eben nicht alles vollständig vorhergesehen hat oder behandelt hat und dann an den blinden Flecken erwischt wird. Also völlig egal, ob es an der anderen Seite geplant war oder eben nicht. Ja, es kommt plötzlich die Krise dadurch, dass sie von der unvorhergesehenen Richtung kommt. Ja, vielleicht können Sie dazu auch mal 2, 3 Worte sagen. Ist dieses Unvorhergesehene, würden Sie auch sagen, das ist Element mit dieser Krise oder sehen Sie das eher anders?
Erstmal würde ich das trennen. Ich glaube, Krisen sozusagen für Personen, das ist nicht so mein Thema, weil das ist eher, glaube ich, eine psychologische Disziplin. Ich schaue mir ja Organisationen an, das ist auch das, was man im Studium im Grunde gemacht hat.
Klar, davon habe ich jetzt auch gesprochen, ja. Also ich habe jetzt nicht von einer persönlichen Depression oder so gesprochen, ja, sondern zum Beispiel von einer Unternehmenskrise oder Staatskrise, so Dinge halt.
Also vielleicht für die Partei oder die Organisation, die dann da den Stand hat, da kann das dann eine Krise sein. Also aus einer Organisationssicht hat eine Krise, wenn man sich so die Literatur anguckt, im Grunde immer 2 Indikatoren. Der eine ist, das ist unvorhergesehen, das ist ein einmaliges Ereignis. Und der zweite Aspekt ist, man hat eben die Ressourcen, die man in der Alltagsorganisation hat, reichen jetzt nicht aus oder die Prozesse und Strukturen reichen nicht aus, um die Krise zu bewältigen. Das sind die beiden Indikatoren. Mal wird nur der eine fokussiert, mal nur der andere, mal beide. Aber ich glaube sozusagen, beide beschreiben ganz gut, was das ist. Ich sage mal, so eine Krise ist für mich irgendwie so die Schnittstelle, Sie haben jetzt eine Badewanne, die lassen Sie volllaufen, also der Aspekt der besonderen Aufbauorganisation, Sie haben eine Badewanne, die lassen Sie volllaufen und irgendwann läuft das Wasser halt über den Rand, dann brauchen Sie eben noch irgendwie Handtücher, Nasssauger und irgendeine Möglichkeit, sich mit dem Wasser umzugehen. So ähnlich ist das ja in der Organisation auch. Je nachdem, wie viel Stress die Organisation hat, braucht sie eben besondere Bewältigungsstrategien und beides indiziert aber so ein bisschen eine Einmaligkeit. Da gibt es auch große Schnittmengen mit dem Projektmanagement. Also beim Projektmanagement machen sie auch sozusagen eine einmalige Aktion und keinen Alltagsprozess. Und insofern haben sie eben tatsächlich ein nicht antizipiertes Ereignis. Wobei ich sagen würde, es kann auch ein Ereignis, was ihnen vorher bewusst war, durchaus zu einer Krise führen. Und das ist auch ein Punkt, den ich, der dann mit dem Risikomanagement verknüpft ist. Ich finde, es ist durchaus auch berechtigt, zu sagen, ich bereite mich auf ein bestimmtes Ereignis, was mir zwar bekannt ist, nicht vor, aber ich weiß, dass ich dann Reaktionsstrukturen brauche, um damit umzugehen. Das ist ja auch eine Form der Vorbereitetheit, aber man würde dann eben sagen, okay, ich nehme sozusagen bewusst die Krise in Kauf, weil ich gar nicht genug Ressourcen allokieren kann oder die Wahrscheinlichkeit so gering ist, und dann bereite ich mich aber darauf vor, darauf zu reagieren. Das ist durchaus, glaube ich, auch ein Weg, den man aus so einer Sicherheitsmanagement-Sicht, Krisenresilienz-Sicht darauf haben kann.
Ja, das ist ja eigentlich so ein bisschen so eine Balance zwischen Vorbeugen auf der einen Seite, dass man verhindert, dass überhaupt irgendwas passiert. Also sei es jetzt Krise oder Katastrophe. Ja, ich weiß nicht, wie sie ineinander übergehen. Ja. Aber dass man überhaupt erstmal versucht, dass es nicht eintritt oder wenn es denn eintritt, aus welchen Gründen auch immer, dass man dann entsprechend vorbereitet ist und dann Gegenmaßnahmen treffen kann. Ne. Ich meine, das merke ich mir bei den ganzen Sachen. Ja. Also auch beim Hochwasser beispielsweise, da nehme ich auch sehr stark wahr, dass in der öffentlichen Diskussion eigentlich nur darüber geredet wird, wie verhindern wir denn überhaupt Starkwetterereignisse? Obwohl wir da ja einen kleineren Einfluss drauf haben, das verhindern zu können und weniger darüber diskutiert wird, wie wir denn die Folgen davon abfedern, wenn sie denn da sind. Und sie tauchen eben in letzter Zeit halt häufiger auf. Ja? Das heißt also, diese Balance, die ist schon durchaus zu treffen. Ja?
Und übrigens ist das relativ klar, der Begriff Katastrophe und Krise wird ja synonym alltagssprachlich verwendet. Das ist aber eigentlich relativ klar, eine Katastrophe wird durch den Hauptverwaltungsbeamten meistens eines Landkreises, je nachdem, in welchem Katastrophenschutzgesetz man sich bewegt, festgestellt und dann gelten eben auch besondere Befugnisse, wohingegen sich die Krise immer auf eine Einzelorganisation bezieht. Also eine Organisation kann jetzt, also nicht die Telekom, kann nicht sagen, wir haben eine Katastrophe, sondern das kann eben dann nur der Oberbürgermeister von Bonn machen. Und was aber spannend ist, die öffentliche Verwaltung kennt diesen Zustand der Krise nicht. Die kennen nur den Zustand der Katastrophe mit besonderen Befugnissen sozusagen. Also für sie selbst gibt es diesen Zustand des inneren Stresses nicht, wo ich dann eine besondere Aufbauorganisation brauche. Deshalb ist im öffentlichen Bereich halt meistens die Katastrophe in Verwendung, im privaten Bereich ist halt dann gibt es eben den Krisenzustand. Also das ist nochmal wichtig, weil da gibt es schon ganz klare Unterschiede. Ja? Und eine Katastrophe können Sie eben als Organisation nicht feststellen, sondern Sie müssen halt damit leben, dass sie dann besteht.
Ja, das ist ja ohnehin immer die Sache, wo man höllisch aufpassen muss, ja, dass man bei Begriffen, die eher so auch so juristischen Hintergrund haben, das ist ja hier zweifellos der Fall, dass die immer ganz spezielle Bedeutungen haben und man das alltagssprachlich anders verwendet. Ne? Also ich bin da häufiger schon mal drauf gestoßen, ja, dass einfach, wenn man juristisch falschen Begriff verwendet, in einer alltagssprachlichen Bedeutung man völlig daneben liegen kann. Ja? Also ja. Mieter und Laie ist ja immer so eine schöne Sache, die man von allen Jurastudenten hört. Ja? Dass sie dann beim Bootsverleih sagen, ja, muss ja gratis sein, ja, weil eine Laie ist ja unentgeltlich. Na gut. Wir hatten einmal diesen schönen Wort Creeping Crisis, was sich ja, glaube ich, nochmal auch alltagssprachlich stark abgrenzt von der Katastrophe. Das ist so eine sich langsam entfaltende Krise. Vielleicht können Sie uns dazu nochmal was sagen.
Du hast eine relativ neue Idee, ich spreche jetzt bei neu von Westland, die schon 10 Jahre alt ist, sozusagen in der Literatur, wo man sagt, irgendwie ändert sich die Art der Krisen, und es gibt eben Fast Burning Crises und dagegen gibt es die Creeping Crises. Fast Burning ist da, ja, es passiert irgendwas, das Hochwasser ist da und dann habe ich relativ schnell eine Krise. Es gibt aber eben auch so einen Zustand, und da würde ich die Pandemie einordnen, der sich langsam über einen gewissen Zeitraum bewegt und dann irgendwann eben die Widerstandsfähigkeit, also der Badewannenrand der Organisation überschritten ist. Also irgendwann läuft das Wasser über und dann kann es auch sein, dass mal wieder kein Wasser mehr reinfließt und dann fließt mal wieder ganz schnell Wasser rein. Und das ist eben von seinen Eigenschaften her, gerade wenn wir uns nochmal die Definition von Krisen angucken, eine besonders herausfordernde Krise, weil ich so einen Gewöhnungseffekt habe. Also ich habe halt einen relativ langen Zeitraum, da sprechen wir vielleicht von Wochen oder Monaten. Die Volkswirtschaft würde da sicherlich andere Zeiträume annehmen, aber so eine Organisation sind Wochen oder Monate ja dann doch ein relativ langer Zeitraum. Ich habe über einen langen Zeitraum einen besonderen Zustand, deshalb die Pandemie ist sowas. Und je nachdem, in welchem Zustand sich dieses externe Ereignis bewegt, habe ich eben Impulse, die dann eben durchaus dazu führen können, dass meine Organisation eigentlich im Krisenzustand ist. Und wie gesagt, die Herausforderung ist, weil ich den Gewöhnungseffekt habe, festzustellen, dass meine Organisation in einer Krise ist. Und diese Trendschärfe ist eben, glaube ich, wichtig, um eine wirksame Bewältigung auch möglich zu machen.
Das Faszinierende daran, was Sie eben beschrieben haben, finde ich, dass das hier wirklich genau in dieses Schema der Strategeme reinfällt. Also es gibt eines dieser Strategeme, bei denen ist es auch so, dass sie etwas so langsam entwickelt, wie so ein Chamäleon, was ja auch immer so eine Bewegung vor und zurück hat und so, und irgendwann ist die Fliege gefangen. Ja? Diese Art von Krisen gibt es, hier nimmt man praktisch gar nicht wahr. Und auf einmal ist man ja sozusagen im Chamäleon verschwunden. Das ist eine dieser Listen, dieser Kriegslisten, die da angesprochen werden. Und da gibt es andere, die extrem schnell sind, ja? Dass man plötzlich, einfach Geschwindigkeit ausnutzt oder eine Situation ausnutzt, wo der andere nicht aufpasst. Ja? Also dass man einfach mal so eine Gelegenheit mitnimmt, um irgendwas auszuführen. Und das Komische ist wirklich, dass Krisen genau so funktionieren, also wie Sie eben nochmal beschrieben haben. Ja? Also, wie gesagt, 36 Strategien mit der Krise, ja, das ist schon nicht so zufällig gekommen, sondern das sind offenbar wirklich Dinge, die ich da auf einem ganz anderen Weg nochmal entdeckt habe, die man anscheinend auch im richtigen Studium so hätte studieren können. Ja. Na gut, wie auch immer. Sprechen wir noch von einer anderen Sache, die wir schon immer mal so jetzt in Nebensätzen hatten, nämlich das Hochwasser. Was mich da mal interessieren würde, das ist diese Geschichte, die Einsatzkräfte, Rettungskräfte, die können ja nicht alles auf einmal machen. Die sind ja auf jeden Fall immer überfordert in solchen Situationen. Das heißt also, man muss jetzt priorisieren. Wie funktioniert denn das eigentlich?
Also am Ende ist das Denkmodell, was dahinter liegt, oder Steuerungsmodell, nennt man Führungsvorgang, kommt irgendwie aus dem Militär, relativ alt. Irgendwie, man hat halt festgestellt, dass man eben nicht alles auf einmal machen kann. Und deshalb gibt es so einen Führungsvorgang und den lernt jetzt Katastrophenschutz, da kenne ich mich jetzt ziemlich gut aus, eigentlich jede Führungskraft, also sozusagen ab der Ebene von Gruppenführern aller spätestens zu Führern, Verbandsführern und so weiter, was es da alles gibt, die kennen alle dieses Modell und das greift insofern auch ineinander, weil ich eben so, und ich, was ich mache, ist, ich stelle erstmal eine Lage fest. Und ich sage, da gibt es dann Schemata, die man anwenden kann. Okay, was habe ich jetzt hier für Gefährdungen? Mal abstrakt gesprochen, was habe ich für Probleme? Im zweiten Schritt mache ich eine Beurteilung. Ich beurteile halt, welche der Probleme sind besonders dringend, welche sind besonders wichtig. Und dann fasse ich Entschlüsse und sage, weil ich eben eigentlich chronisch immer einen Ressourcenengpass habe in solchen Lagen, muss ich eben sagen, die am besonders wichtig sind und besonders dringend sind, muss ich halt als erstes behandeln, dann vielleicht danach die besonders dringend sind, dann die besonders wichtig sind und dann den ganzen Rest. Und dann gebe ich eben als Steuerungskomponente, und das ist dann wieder sehr, sehr militärnah, da gibt es dann Stäbe, also es gibt Führungsstäbe auf unterschiedlichen Ebenen, die geben dann eben Aufträge oder im richtigen Schema heißt das dann Befehlsweitergabe. Ich formuliere dann aus diesen Entschlüssen, die ich gefasst habe, Befehle, gebe die an nachgelagerte Einheiten weiter und die setzen die dann um. Das ist mal so also das ist das Denkmodell, von dem ich gesprochen habe. Und das ist, wie gesagt, sehr einheitlich in Deutschland. Ist aber auch ein sehr deutsches Schema. Es gibt jetzt eine ISO-Norm für Krisenmanagement, die da so ein bisschen drauf aufsetzt. Aber das ist sozusagen mal das, was man eigentlich übergreifend lernt. Und die Dienstvorschriften dazu, die heißen auch eigentlich ziemlich gleich. Also es gibt Katastrophenschutz, Dienstvorschrift 100, die Heeresdienstvorschrift 100. Die beschreiben alle in unterschiedlichem Detailgrad, wie man da vorgeht. Die Dienstvorschrift 100 ist jetzt 25 Jahre alt, weiß nicht, ob das dann noch so angemessen ist, aber sozusagen grundsätzlich funktioniert natürlich dieses Denkmodell.
Und was da ganz wichtig ist, bei guten Denkmodellen ist ja immer, dass die eben sehr lange funktionieren. Ne? Also wenn man ein Denkmodell hat, was nach 3 Jahren veraltet wäre, dann wäre es wahrscheinlich in dem Zusammenhang kein gutes Denkmodell. Ne? Und also merken Sie sich, was Sie gerade sagen wollten, ja? Aber ich wollte nur kurz darauf hinweisen, diese Schritte, die Sie gerade genannt haben, die sind ja eigentlich geradezu trivial. Trotzdem ist es so, dass wenn man in einer solchen Situation drin ist, man das überhaupt nicht trivialerweise einsetzt. Also was Sie gerade beschrieben haben, ja, das ist eine Lagefeststellung. Man sieht ja häufig, dass in akuten Gefahrensituationen alle durcheinander rennen wie so ein Hühnerhaufen oder sowas und eben nicht erstmal versuchen zu analysieren, was ist eigentlich die Situation. Und wenn man dann plötzlich handelt, ohne festgestellt zu haben, was eigentlich Sache ist, macht man eben plötzlich was falsch. Ja? Dann rennt man plötzlich, weiß ich, ins Feuer rein, in die falsche Richtung, ja? Macht völlig falsche Sachen. Das heißt also erstmal festzustellen, was ist und zu beurteilen, das sind zwei sehr naheliegende Schritte, die man aber tatsächlich einfach sehr bewusst durchführen muss. Also ich kann mir vollkommen vorstellen, warum man sich darin trainieren muss, tatsächlich erstmal, bevor man das erste Mal handelt, anzuhalten und nachzudenken, was ist eigentlich die Situation. Ja? So, sorry, aber Sie wollten weiter darüber erzählen. Ja?
Das passt ganz gut, weil dieses Modell, das versucht man jetzt halt häufig dann auch auf Unternehmen anzuwenden, das hat gewisse Hürden, die da sind, dass zum einen der Katastrophenschutz ja als Geschäftsmodell im Grunde die Behebung von Katastrophen hat und kein Unternehmen hat als Geschäftsmodell die Behebung von Katastrophen, sondern das hat halt als Geschäftsmodell die Produktion von Plastiktüten sozusagen hat dann ein Problem und muss da sozusagen parallel ein Problem lösen. Deshalb braucht man eine besondere Aufbauorganisation in Organisationen, wenngleich man das Denkmodell nutzen kann. Der zweite Punkt ist, und das ist genau der, man muss in der Ausbildung, und das ist eben sehr ausbildungsintensiv, darauf achten, dass man immer nur feststellt. Also ich erinnere mich an zwei Situationen, die mir spontan hatten. Wir waren im Studium mal an der ehemaligen Akademie für Zivilschutz und Katastrophenhilfe. Die heißt jetzt heute Bundesakademie für wie auch immer. Also die sitzt in Ahrweiler. Da haben wir, gab es so eine Summer School für Studenten und da haben wir eben Lagen bearbeitet. Das war ein Erdbeben. Und ich hatte eine der Funktionen, wo man sozusagen die Taktik und Strategie festlegen muss. Die nennt sich dann S3. Und dann kriegen sie immer Einspielungen. Das heißt tatsächlich auch Spielen an der Stelle. Man kriegt dann sozusagen Einspielungen. Und da war dann sowas dabei, wie in Hintertupfingen Toten Haus einzubrechen. Und da sind drei Leute eingeschlossen. Und jetzt müssen sie in der Funktion wissen, meine Entscheidung, die ich hier treffe in dem Stab, die wirkt eh erst in Stunden oder vielleicht sogar Tagen. Also ich muss die Ressourcen allokieren, ich muss die anfordern. Wie ich was tun kann, ist die Situation, die akute Situation da schon vorüber. Das heißt, sie müssen ganz bewusst sozusagen dieses Thema zur Seite tun und sagen, das ist schlimm, aber ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Und ein zweites Thema ist, wenn man dann ein bisschen operativer wird. Ich war früher bei der Freiwilligen Feuerwehr, da haben wir eine Übung gemacht, da war ich irgendwie Führer, Fahrzeugführer auf dem Fahrzeug. Wir waren das erste Fahrzeug vor Ort und dann hatte der die Übung geplant hat, eben jemanden auf so eine Empore überm Eingang gestellt und der hat immer ganz laut gerufen. Und sie müssen aber jetzt als Gruppenführer erstmal erkunden. Das heißt, sie gehen erstmal los, gucken sich an, ob es hinten im Haus, der erste Schritt heißt Erkundung, Lagefeststellungsbeurteilung am Schluss zusammen. Naja, also sozusagen sie erkunden, stellen erstmal neutral fest, sie gehen einmal rum. Und sie können, wenn sie Ressourcen haben, jemanden zur Betreuung hinstellen. Was sie aber auf gar keinen Fall machen, ist jetzt schon losgehen und die Person retten, weil es könnte sein, dass sie alle ihre Ressourcen brauchen, die Kindergartengruppe, die hinten aus dem Fenster guckt und irgendwie der Rauch geht über die hinweg, retten zu müssen. Und das ist eben nicht besonders intuitiv. Und jetzt müssen sie das noch übereinbringen über die verschiedenen Führungsebenen. Und das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Sie haben halt einen relativ hohen Grad an Standardisierung, deshalb funktioniert es auch gut. Also bei der Feuerwehr wissen sie relativ genau anhand der Position, an der sie sitzen, was sie tun müssen. Ja, wenn sie eben vorne rechts auf dem Fahrzeug sitzen, sind sie der Einheitsführer des Fahrzeuges. Wenn sie hinten links sitzen, sind sie der Angriffstruppführer und dann wissen sie eben anhand ihrer Ausbildung auch, was die ersten Schritte sein werden, die sie tun müssen. Und dann muss sich der sozusagen den Befehl erteilt, auch nicht mehr besonders gut drum kümmern, dass sie das richtig machen, sondern der weiß halt aufgrund des hohen Grades der Standardisierung in der Organisation, wie der Ablauf ist. Und das hilft eben solchen Organisationen. Das haben sie in anderen Organisationen, die jetzt nicht in so einem Kontext arbeiten, eben nicht. Also ein Unternehmen hat keine standardisierten Reaktionseinheiten in der Regel, sondern da müssen sie ganz anders arbeiten. Da können sie auch nicht einfach einen Befehl geben, weil der dahinter weiß ja gar nicht, was er damit tun soll. Sozusagen. Aber in dem Kontext Einsatzorganisation funktioniert das eben genau so, dass sie einen sehr, sehr hohen Grad an Standardisierung haben, standardisierte Ausbildung, einheitliche Dienstvorschriften. Und dann können sie, also immer so ist die Idee, sie können halt sozusagen von Flensburg bis nach Bayern, wissen sie eigentlich, was sie tun müssen, wenn sie auf einer bestimmten Position sind. Das wird dann verwaschen, weil wir dann natürlich wieder irgendwie föderale Strukturen haben und jeder das ein bisschen anders macht. Aber das ist sozusagen die Grundidee dahinter.
Na gut, solche Planspiele, klar, also ich meine, Spieltheorie, ja, das ist jetzt zwar nicht das ursprünglich, womit wir uns beschäftigen, ist ja eher diese Rationaltheorie, die dahinter steht, aber wir setzen natürlich auch oft Planspiele in die verschiedensten Formen ein, zum einen, um zu verstehen, wie verhalten sich denn eigentlich echte Menschen in bestimmten Situationen, und zum anderen ist das auch so ein bisschen das Nachbargebiet, wenn man so will, einfach zur Ausbildung, was Sie ja auch gerade geschildert haben, ja, denn es ist schlecht, wenn man eine Katastrophe das erste Mal erlebt, wenn sie denn tatsächlich eingetreten ist, ja. Und in der Tat, was Sie gerade geschildert haben, das ist schon so ein bisschen kontraintuitiv. Ne? Was mir da auch gerade einfällt, es gab ja auch schon immer solche Planspiele zu Pandemien. Ne? Also wurde ja relativ viel auch gemacht. Die sind ja anscheinend auch wahnsinnig realistisch damals schon umgesetzt worden. Also lange bevor wir überhaupt eine echte Pandemie hatten. Hatten Sie eigentlich den Eindruck, dass in der Pandemie das sozusagen so lehrbuchartig durchgeführt worden ist, dass man am Ende mehr aufs Lehrbuch geguckt hat und gar nicht mehr so auf die echte Welt? Das ist nämlich so der Gedanke, der mir häufiger gekommen ist.
Die Pandemie ist insofern für Bevölkerungsschützer ganz interessant, weil normalerweise haben wir ja den Katastrophenschutz und der kann Katastrophe. Aber bei Pandemien sind es die Gesundheitsämter gewesen, die dafür zuständig sind. Und die haben wir nicht besonders gut trainiert. Ich habe mal hier bei uns im Landratsamt gefragt, da waren irgendwie so 20 Leute in diesem Pandemiestab und davon hatten dann doch tatsächlich zwei auch mal ein Training genossen zur Einsatzführung. Und hinzu kam, also normalerweise haben sie eben eine, man nennt das politisch-administrative Komponente, das ist sozusagen der Verwaltungsstab des jeweiligen Landkreises, das haben sie sicherlich auch auf einer Landesebene und so weiter, und dann haben sie eben taktisch-operative Führungsstäbe, die Einsatzbewältigung machen, also das sozusagen dann die Blaulichtorganisationen sind. Bei der Pandemie hatten wir ja den Zustand, dass das weder die Administration gemacht hat, noch die Einsatzorganisation, sondern das waren ja Politiker. Und ich würde behaupten, die wenigsten Politiker in dieser Ministerpräsidentenkonferenz, die ich dafür übrigens davor noch gar nicht kannte als so wichtiges Gremium, haben dieses Denkmodell gelernt. Also da wurde eben keine Lageerkundung durchgeführt und dann irgendwie eine Beurteilung durchgeführt und dann einen Entschluss gefasst, sondern da wurde ja relativ häufig, ich fand, das konnte man immer ganz gut sehen, ja, da wird irgendwas durch die Presse geschoben, bewusst, unbewusst, weiß ich nicht, das ist dann wieder Spieltheorie vielleicht oder Strategeme. Und dann ist man ja eigentlich relativ schnell immer drüber gesprungen über das Stückchen. Das würde jetzt jemand, der Einsatzführung gelernt hat, glaube ich, nicht so machen, sondern sie würden eben genau das nicht machen, sondern sie würden eben gucken, dass sie die Probleme, die am dringendsten und am wichtigsten sind, als erstes behandeln und schauen, und das ist eigentlich sozusagen, dass sie vor die Lage kommen. Also was wir halt immer machen, ist, wir gucken nicht auf jetzt, sondern wir versuchen eben die Planungshorizonte, die wir haben in so einem Stab, auch nach vorne zu projizieren. Also was mache ich in so einem Unternehmenskrisenstab in den nächsten Stunden oder Tagen? Was mache ich als politisch agierender Corona-Stab vielleicht in den nächsten 3 Monaten, weil das war ja der Planungshorizont, bis die Maßnahmen wirksam umgesetzt haben. Da habe ich gesagt, das haben wir jetzt nicht so wirklich viel nach Lehrbuch gemacht. Also zumindest nicht aus meiner Führungssicht, sondern da wurde eben genau sehr intuitiv gehandelt, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht habe ich das System nicht durchschaut, aber ich glaube, dass man diese Annahme schon treffen kann, weil eben die Strukturen, die wir sonst haben, für solche Lagen auch nicht benutzt worden sind. Das ist übrigens auch ein großes Problem in unserem föderalen System, dass wir da sehr ineffiziente Führungsstrukturen haben und dann, wie gesagt, die Pandemie auch nochmal gezeigt hat, wir haben dann daneben auch so Parallelstrukturen. Das ist das Gleiche bei Tierseuchen. Da ist dann eben auch nicht die Feuerwehr zuständig, sondern die macht dann eine Amtshilfe, sondern es ist eben der Amtsveterinär, der sicherlich ein guter Veterinär ist, aber der jetzt auch keine Einsatzführung in seinem Studium gelernt hat, sondern er weiß halt, wie man Tiere gesund macht.
Ja, sehr interessant, was Sie gerade geschildert haben. Ja, also Sie haben recht, das ist ja das, was ich auch immer bemängelt habe. Also bei Ihnen heißt das erkunden. Ja, ich habe gesagt, einfach mal systematisch Daten erheben. Das hat ja auch längere Zeit dann dafür. Ja, systematisch Daten erheben und auswerten. Und da haben Sie recht, das ist überhaupt nicht passiert. Das heißt, die haben eigentlich immer nur reagiert und haben nie das gemacht, was Sie gerade gesagt haben, nämlich vor die Ereignisse zu kommen. Ja, also sich zu überlegen, wie sieht die ganze Situation denn jetzt, weiß ich, in dem Fall in 2-3 Wochen oder vielleicht 1 Monat aus oder so etwas, um dafür entsprechend zu planen. Übrigens, was diese föderalen Strukturen angeht, ich fand die eigentlich ganz gut, nur für meine Begriffe wurden sie gerade ausgehebelt. Denn wenn wir lauter unterschiedliche Verhaltensweisen haben, also die so ein bisschen unterschiedlich sind in den verschiedenen Gebieten, hätten wir ja sehr gut analysieren können, was bedeutet das denn eigentlich? Also wie gut oder wie schlecht wirken denn eigentlich Maßnahmen oder wie gut oder wie schlecht wirkt denn das Weglassen von Maßnahmen? Also das gehört für mich eigentlich so ein bisschen zum Erkunden mit dazu, dass man einfach sagt, wir machen eben nicht überall mit der Brechstange das Gleiche, sondern versuchen auch einfach mal unterschiedliche Wege, probieren die aus, gerade bei einer solchen Krise, die sich ja über mindestens 2 Jahre hingezogen hat. Ne? Also Sie haben eigentlich recht, wenn ich es mir genau überlege, war da zu wenig solche Erfahrung drin. Und dieses Schema, was Sie vorhin genannt haben, das ist eigentlich auf jeder Ebene missachtet worden. Ja? Da sind, weiß ich, lauter Ad-Hoc-Anweisungen rausgekommen, ja, und heute geht dieses und morgen ist das, ja, dass auch teilweise erst Dinge abgeraten wurde, ich möchte es mal gar nicht aussprechen, ein paar Tage danach waren sie auch einmal angeordnet, das war schon schräg. Ja,
ja, und ich meine, das ist natürlich auch, teilweise wurden ja auch Feuerwehren in Amtshilfe dann für diese Stäbe genutzt, also die Leiter von, oder der gehobene Dienst von Berufsfeuerwehren. Das Problem ist, dass Feuerwehren natürlich auch einen anderen Planungshorizont haben, also als Feuerwehrorganisation haben sie halbe Stunden Planungsebenen, Stunden, vielleicht auch mal Tage, wenn sie jetzt in so einem Hochwasser sind, aber auf gar keinen Fall Monate. Dafür haben wir eigentlich gar keine richtige Reaktionsstruktur. Ein zweiter Aspekt, ich sag mal, der Föderalismus, wir haben ja die USA als Paradebeispiel auch eines sehr föderalen Systems. Die haben das anders gelöst. Bei denen ist das so, da gibt es das Incident Command System oder National Incident Management System. Und da gibt es einen sogenannten Unified Command. Also unterschiedliche Legalentitäten führen gemeinsam den Einsatz und die Aufgabe dieser Einsatzführer, die dann sozusagen, das nennt sich Joint Incident Command, glaube ich, also sozusagen ein Gremium, was das dann steuert, ist es, gemeinsam die Interessen abzuwiegen. Und ich glaube, das hätte uns geholfen, weil da bin ich jetzt dann wieder bei so Strategien. Das war ja schon sehr interessensgetrieben. Wenn Sie aber sozusagen in einem Gremium sitzen und gemeinsam Entscheidungen ableiten müssen, dann müssen Sie ja auch auf die Interessen des anderen eingehen. Das heißt, Sie haben eigentlich in diesem Gremium schon auch eine gewisse Neutralisierung von bestimmten extremen Effekten, weil Sie können jetzt halt nicht sagen, mein Bundesland ist das Wichtigste, weil ich habe nämlich Landtagswahlen, weil dann macht der der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein halt irgendwann nicht mehr mit und sagt, also ich habe keine Landtagswahlen, aber ich habe auch eine Bevölkerung. Und ich glaube, also es gibt ja international ganz gute Vergleiche. Was ich meine ist, dass wir halt, das muss ich vorstellen, bei so einem Hochwasser, was über Landesgrenzen hinweggeht, ist erstmal jeder Landkreis zuständig. Also der Landkreis ist immer für den Katastrophenschutz und die Reaktion zuständig. Dann kann es jetzt sein, dass in Bayern ist das nicht so, da kann das Land auch die Katastrophe feststellen. Das ist aber, glaube ich, das einzige Bundesland, was ich jetzt so aus ad hoc kenne. Ansonsten muss das jeder Landrat machen. Da sagt halt der eine Landrat, also bei mir ist Katastrophe, und der nächste sagt, nö, ich habe keine Katastrophe, und der nächste sagt wieder, ich habe Katastrophe. Und wer am schnellsten ist, kriegt auch als schnellstes Amtshilfe. Und dann haben sie sozusagen die Landesebene, die koordiniert das dann, aber dann haben sie eben, je nachdem, wie viele Kreise betroffen sind, auch ganz viele verschiedene Steuerungsebenen, die eigentlich alle gleich aufgebaut sind. Und ich glaube, das ist halt wirklich ineffizient, weil das natürlich auch zu Kommunikationsaufwänden führt, die eigentlich unangemessen sind. Also das geht ja relativ schnell, potenziert sich ja der Kommunikationsaufwand, wenn Sie verschiedene Akteure haben. Und Sie haben eben nicht mehr eine gleiche zielgerichtete Einsatzführung, sondern es ist am Ende jeder Stab für sich auch so ein bisschen verantwortlich, seine Prioritätensetzung zu machen. Und das ist, glaube ich, schon ineffizient. Und ich finde, das haben wir auch in der Pandemie gesehen. Also da hat man ja durchaus deutschlandweit unterschiedliche Konzepte gesehen. Der Vorteil ist, genau, Sie können sozusagen gucken, was funktioniert. Aber ich glaube, das hätte man auch in der Entscheidungsfindung sagen können, dass wir jetzt 3 Strategien ausprobieren wollen und sagen, im Norden machen wir das, in der Mitte das und im Süden das. Und in einer Woche gucken wir uns an, was als Bestes am besten gewirkt hat. Also das ist ja jetzt sozusagen kein Widerspruch.
Na gut, dafür muss natürlich einer sich hinstellen und sagen, so, ich setze mir jetzt den Hut auf und übernehme die Verantwortung dafür, dass wir unterschiedliche Maßnahmen ergreifen. Und dann nachträglich wird ihm immer vorgeworfen, ja, Moment mal, aber die eine hat ja schlechter gewirkt. Da wird ihm gesagt, ja, das hättest du ja vorher wissen müssen. Weiß man natürlich vorher nicht, aber nachher weiß man es. Und davor hat er Angst. Deshalb sind natürlich Politiker ganz stark auf die Richtung, die sagen, lass uns mal alle genau das Gleiche machen, damit sowas nicht passiert. Also das verstehe ich schon aus dem Anreizmotiv heraus.
Aber das wäre auch ein Grund, warum ich finde, dass Politiker keine Krisenmanager sein sollten. Das würde ich auch im Unternehmen nicht empfehlen, dass die Geschäftsführung das ist, sondern ich würde immer empfehlen, lass das doch einen Bürokraten machen. Also das ist eine Verwaltungsaufgabe. Das hätte aus meiner Sicht auch in der Ministerialverwaltung jemand tun können, der eben, was weiß ich, also der sozusagen nicht politisch angreifbar ist, der das zum Wahlkampfthema machen muss, sondern der eben qua seiner Funktion sagt, ich bin Verwalter und ich verwalte jetzt die Krise. Also sozusagen nicht im negativen Sinne, weil diese politische Einfärbung natürlich ein Problem ist.
Ja, genau. Na gut, klar, dafür haben wir ja eigentlich Verwaltungen, die auch über verschiedene Wahlperioden hinweg einigermaßen konstant bleiben sollten, ne? Wenn die Politiker da nicht plötzlich anfangen, plötzlich alle Köpfe auszutauschen. Aber okay, aber das ist schon so eine Idee, ja, dass die Zusammensetzung sehr langsam ändern, damit da eben Erfahrungen drin bleiben und natürlich auch, damit sie die Politik aus der Schussrichtung nehmen. Ja, ist ja auch klar, wenn man da immer nur seine eigenen Leute reinsetzt, dann wird das ja plötzlich auch zu einer politischen Veranstaltung, was ja eigentlich verhindert werden sollte.
Und das war ja so, also die Bundestagswahl war ja politisch gefärbt von wenn wir gewählt werden, machen wir keinen Lockdown mehr oder so. Also das hat mich dann wirklich auch irritiert, weil ich dachte, also das ist so eine operative Maßnahme, das wünsche ich mir eigentlich nicht von der Politik, sondern sie soll mal das Rentenproblem lösen oder sowas, aber jetzt nicht irgendwie mir sagen, was in den nächsten 14 Tagen nicht tun wird.
Na gut. Ja, ja, klar. Also das fand ich wirklich auch auffällig, ja, dass plötzlich dann lauter also die Gremien, die für Rahmenbedingungen zuständig sind, dass die überall operativ eingreifen, bis hin zum Verfassungsgericht, ja, die dann auf die Ebene irgendwelcher einzelnen Studien runtergehen, die eine Woche später schon wieder veraltet war. Also das war schon ganz seltsam, ja. Aber wahrscheinlich haben Sie recht. Wahrscheinlich ist es wirklich so, dass dort eben Leute im falschen Bereich ausgebildet waren und man auf der Ebene eine solche Art von Krise nicht lösen kann. Man kennt das auch aus dem Projektmanagement, ja, dass dort, wenn es in die falschen Hände gerät, die kleinen Problemchen vor Ort, dass dann im Grunde genommen alles verschlimmbessert wird. Ja. Aber dann müssen wir, glaube ich, bei der Sache, die Sie ja auch machen, ja, Sie machen Krisenberatung. Sagen Sie mal ganz kurz, Risikoberatung machen Sie, ja? Sagen Sie mal ganz kurz, was ist denn so eine Risikoberatung eigentlich? Also ich nehme an, das machen Sie mal, bevor irgendwas passiert ist, ja?
Ja, wir haben, tatsächlich haben wir sozusagen beides. Also wir haben, der Name ist, er kommt sozusagen aus den Anfängen des Unternehmens, das ist jetzt 5 Jahre alt, also insofern, was wir machen, ich sage eigentlich, wir machen Krisenresilienzberatung. Wir machen zum einen präventive Aspekte, also insbesondere IT-Sicherheit, Informationssicherheit, Business-Kontinuitätsplanung, Geschäftskontinuitätsplanung. Welcher Prozess in meiner Organisation ist eigentlich wie wichtig? Wie lange darf der ausfallen? Wann muss ich den wiederhergestellt haben? Welche Ressourcen brauche ich dafür? Wie schütze ich meine IT sinnvoll? Und so weiter. Ich habe mal so ein Modell entwickelt mit Professor Röhl aus Hamburg zusammen. Das nennen wir Widerstandsfähigkeit, also all diese präventiven Dinge. Das ist der eine Teil, wo wir unterwegs sind. Der zweite Teil ist die Bewältigungsfähigkeit. Wir bauen solche Krisenreaktionsstrukturen auf. Da haben wir auch ein eigenes Modell, Wir orientieren uns da so ein bisschen an, weil Projekt und Krise ziemlich nah beieinander sind, an so agilen Projektmanagementstrukturen. Gehen da auch ein bisschen einen anderen Weg als viele, die sagen, wir orientieren uns da an Bevölkerungsschutz, weil ich glaube, das funktioniert nicht so gut in einem Unternehmen. Aber sozusagen, wir haben da, das ist das. Und wir helfen aber auch mit unserer Methodenkompetenz, wenn Organisationen in der Krise sind. Also wir haben Kunden, die dann bei uns anrufen können und sagen können, jetzt steht unser Werk, weil wir gehackt sind. Und dann fahren wir dahin und machen eigentlich Methodencoaching, damit eben die Geschäftsführung nicht in die gleiche Falle tappt wie die Politiker in der Corona-Pandemie und sagen, jetzt setzen wir das hin, wir schreiben alle Probleme auf, wir priorisieren die Probleme, wir leiten verschiedene Lösungsstrategien für jedes Problem ab, wir entscheiden, welche wir wählen wollen, wir leiten daraus Maßnahmen ab, wir lassen die umsetzen und wir kontrollieren die Umsetzung. So, das ist sozusagen, also das Denkmodell habe ich schon übernommen, wir haben das halt ein bisschen unternehmensorientierter gemacht. Und das ist so das Feld, in dem wir uns bewegen, so dass wir eben auf beiden Ebenen tätig sind. Und Risikomanagement ist so ein bisschen auch der Kern des Ganzen, wobei ich glaube, das habe ich schon in unserem Gespräch gemerkt, wir da unterschiedliche Ansicht oder sozusagen unterschiedliche Perspektiven haben. Da gibt es immer so ein gutes Buch von Michael Power, ist ein Finanzprofessor aus UK, der hat mal Risk Management of Everything geschrieben. Und da beschreibt er eben genau diesen Unterschied der unterschiedlichen Disziplinen, dass unterschiedliche Disziplinen ganz verschiedene Sichtweisen auf Risikomanagement haben. Die sind halt sehr, sehr operativ mit unseren Risiken unterwegs. Also welche Risiken gibt es in meiner IT-Infrastruktur beispielsweise?
Ja. Genau. Naja, klar. Also das ist ja bei uns in der Tat, ist Risikomanagement fast eine langweilige Sache, wenn man es genau betrachtet. Weil wir hier so tun, als wie gesagt, wüssten wir im Grunde genommen schon alles vorher. Das ist leider bei mathematischen Strukturen immer so. Ja, man kann ja keine Mathematik über was machen, was man nicht weiß. Infolgedessen tut man immer so, als hätte man vom Prinzip her zumindest alles, guckt sich dann Wahrscheinlichkeitsverteilungen an und sagt dann beispielsweise, welche Maßnahmen führen denn jetzt dazu, dass wir einen bestimmten Bereich nur haben, also dass wir sozusagen den Rand der Verteilung abschneiden. Irgendwo müssen wir ihn halt abschneiden. Ja, und das sind so die Überlegungen, die wir haben. Am Ende eigentlich sehr quantitativ. Und klar, für sowas, wenn es erstmal soweit ist, nicht zu gebrauchen. Und wahrscheinlich auch dann nicht zu gebrauchen, wenn es solche multidimensionalen Risiken sind. Also im Finanzbereich beispielsweise sind die Risiken ja relativ eindimensional, sind halt finanziell. Wir können die sozusagen in Euro messen. Das können sie nicht. Ja, sie haben ganz viele verschiedene Dimensionen, in denen sie das messen müssten und in denen die Risiken überhaupt sich entfalten können. Also ich habe das Gefühl, jetzt müssen wir da sowieso mal genauer hingucken. Also dieses Buch, was wir gerade genannt haben, das habe ich mir schon gleich mal aufgeschrieben, das werde ich mir besorgen.
Das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil also häufig haben wir ja mit Leuten zu tun, die eben aus dem Volkswirten oder so, die dann sagen, ja, ich habe da eine ganz klare Vorstellung, Value at Risk, und das will ich so sehen und da will ich eine Ampel haben. Und dann muss ich immer sagen, naja, der geringste Teil, also wir bewerten bei unseren Risiken so meistens fünf Schadenskategorien. Das sind finanzielle Schäden, also da gehören Sachschäden dazu und Verluste. Das sind aber vor allem Reputationsschäden, Personenschäden, Prozessunterbrechungen. Und der größte Teil entsteht eigentlich immer in dem Bereich Reputationsschaden. Also vielleicht Prozessunterbrechung, weil sie dann halt, wenn sie irgendwie einen Ransomware-Angriff auf ihre Organisation haben, die nächsten Monate nichts machen. Aber meistens ist noch nicht mal der Prozess das Problem, sondern es ist einfach das Problem, dass sie dann Kunden haben, die sie verlieren, dass sie vielleicht in der Zeitung stehen, dass sie auch langfristige Folgen haben. Und das können sie ja gar nicht extrapolieren irgendwie mit Zahlen. Also klar können sie sagen, das kann jetzt zwischen 1 Million und 100 Millionen kosten, aber genau weiß es keiner. Insofern macht es auch gar keinen Sinn, sondern wir sind da wirklich holzschnittartig unterwegs und versuchen eben Klassen zu bilden, die dann am Ende auch zu nichts anderes führen als zu einer Priorisierung von Problemen. Also ich sage mal, wir machen eigentlich Problemsystematisierung entweder in der Krise oder davor und sagen, naja, das Problem mit den größten Auswirkungen, was wir auch noch für wahrscheinlich halten, sollten wir vielleicht als erstes angehen oder bewusst entscheiden, dass wir das eben nicht tun. Und das Spannende ist, dass man eben dann auch andere Behandlungsstrategien hat, als das in der klassischen BWL so ist, weil sie können halt Reputationsschäden nicht versichern. Das ist keine Versicherung, die ihnen sagt, naja, ist dann nicht so schlimm, sondern das ist eben was, das muss ich immer selbst in der Hand haben, ist aber durchaus auch ein Konflikt zu den anderen Risikomanagementmodellen.
Ja, also das ist tatsächlich wahrscheinlich ein Schwachpunkt innerhalb der gesamten Wirtschaftswissenschaften, dass man dort einfach nicht diese unterschiedlichen Risikodimensionen mehr als einzelne Dimensionen wahrnimmt, sondern immer so tut, als könnte man die übersetzen in letztlich einen einfach messbaren Wert. Und das ist wahrscheinlich nicht der richtige Fall. Was mich mehr interessieren würde, es gibt ja Prepper. Das ist ja eine ganz eigene Form von Vorsorge, wenn man so will. Die versuchen sich ja auch auf alle möglichen verschiedenen Formen von Krisen, Katastrophen, sonst was vorzubereiten. Würden Sie eigentlich sagen, das macht irgendwie Sinn, was die machen?
ich finde es erstmal schwierig, sich abzugrenzen. Also ich habe ein Notstromaggregat, da oute ich mich, bin genug im Energiemarkt unterwegs, als zu wissen, dass die Wahrscheinlichkeit zumindest nicht gegen Null tendiert. Ich will gar nicht die Auswirkungen oder die Gründe dafür diskutieren. Ich glaube, das ist dann wieder eine politische Diskussion. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was passiert, wenn jetzt ein Stromausfall ist. Ich versuche auch immer so ein paar Erbsen und sowas da zu haben. Das führt dann irgendwie Nudeln, das führt bei uns zu Hause dann immer zu Streit, weil das Zeug dann schlecht wird. Aber grundsätzlich glaube ich, kann man und sollte man das auch machen. Es gibt vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auch so eine Handreichung. Da kann man mal reingucken. Da wird man lesen, dass man sich ungefähr für 10 Tage vorbereiten soll. Das schaffe ich nicht. Also, wenn Sie ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob Sie das schaffen mit irgendwie Erbsen, Frischwasser und Zeug. Also 10 Tage ist echt lange. Wir kaufen in der Regel für eine Woche ein und haben dann noch die Hälfte vergessen. Insofern, das ist schon mal schwierig. Wenn man sich das anguckt, dann könnte man sagen, sind die Prepper wahrscheinlich eigentlich die Bürger, sozusagen die pflichtgetreuesten Bürger, weil die das natürlich wissen und auch machen. Ich glaube, am Ende bin ich immer ein Freund von Pareto, ne? 80% des 20% des Aufwandes, 80% des Ergebnisses. Und sozusagen ein bisschen was zu machen, ist, glaube ich, hilfreich, weil das entlastet ja auch den Bevölkerungsschutz. Also wenn alle die ersten 3 Tage zumindest mal wissen, wo sie Wasser herbekommen und irgendwie vielleicht nicht just in time von der Uni nach Hause nochmal beim Rewe, der 24 Stunden vorbei hat und die Tiefkühlpizza gekauft, sondern sagt, na gut, dann esse ich jetzt mal trockene Nudeln ohne Soße und weiß ich nicht, vielleicht noch ein bisschen Reis, macht erstmal satt, ist jetzt nicht besonders gut oder auch nicht gesund, aber man entlastet dann natürlich die Strukturen. Ich glaube, 10 Tage ist unrealistisch und auch nichts, was ich jetzt empfehlen würde. Aber irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Grundsätzlich geht das ja häufig mit Ideologie einher. Sie habt da mal irgendwie eine Reportage gesehen, das ist ja durchaus auch so ein bisschen Weltuntergangsfantasien, die da mitschwingen. Soweit würde ich nicht gehen, aber sicherlich ist private Vorsorge ein elementares Thema. Und es gibt zum Beispiel ein Risiko, wir haben ja jetzt irgendwie so eine Sonnensturmwelle, ja. Das ist ein Risiko, was überhaupt nicht diskutiert wird, wo aber, wie ich glaube, vor etlichen Jahren in Kanada das zu großflächigen Stromausfällen geführt hat. Nicht, weil wir Lastspitzen wegen erneuerbarer Energien hatten, sondern weil der Sonnensturm einfach dazu geführt hat, dass die Bauteile kaputt gegangen sind. Und dann fällt eben der Strom mal aus und dann muss man sich halt kümmern. Und jetzt so ein Trafo zu erneuern, wenn das an 2 Stellen passiert, dauert halt mindestens mal Tage. Und dann ist wichtig zu wissen, wir haben in Deutschland keine Strukturen, die sagen, was passiert denn eigentlich mit den Supermärkten, wenn der Strom ausgefallen ist. Also am Ende überlässt man das sich selbst. Also ist ein Thema, wo ich mich ganz intensiv mit beschäftige, ist die Frage, wie kann denn Wirtschaft auch mitwirken im Bevölkerungsschutz? Also heute ist es so, dass man die eigentlich immer nur als Hilfsempfänger sieht. Ich glaube, dass wir da ganz viele Potenziale nicht heben, weil wenn wir Supermärkte einfach strukturiert, die Österreicher haben das gemacht, strukturiert sich vorbereiten lassen würden, könnten wir da auch Ressourcen sparen und auch Stress für diejenigen, die dann eine Entscheidung treffen müssen. In Österreich ist das beispielsweise so, der macht den ersten Tag zu. Dann fangen die an, irgendwie so Pakete zu packen. Am nächsten Tag, ab einer bestimmten Uhrzeit, wissen dann alle Bürger, da gibt's Hilfspakete, die kann ich mir abholen. Ich glaube, die fangen mit Frischware an und am nächsten Tag darauf wird dann sozusagen die restliche Ware ausgegeben. Also ich bin jetzt nicht im Detail drin, wie das dann finanziert wird und so, aber das sind auf jeden Fall, hat man sich da mal Gedanken gemacht. Und hier haben wir das nicht. Also hier müsste bei einem großflächigen Stromausfall im Grunde jeder Bürgermeister, weil dann irgendwie ja das Telefon auch nicht geht und der seinen Landrat nicht anrufen kann und vielleicht der BOS-Funk, also der Feuerwehrfunk auch ausgefallen ist, müsste jeder Bürgermeister vor Ort entscheiden, wer jetzt mit seinem Supermarkt angeht. Und das ist, glaube ich, eine Herausforderung. So, aber weil das eben so ist, muss man, glaube ich, wissen. Ich glaube, man kann es besser machen, aber jetzt ist es erstmal Stand so, ich will es gar nicht werten. Ist es eben, glaube ich, eine gute Idee, sich mal zu überlegen, wo kriege ich Wasser und was zu essen her für 2 Tage. Und wenn 2 Tage durch sind, kann ich mir auch mal Gedanken machen, wo ich mal duschen gehe. So, also da habe ich halt ein bisschen, wohne ja hier im Spreewald, ist vielleicht nicht so erlaubt, aber dann muss ich halt in die Spree springen und mich da mal waschen. Keine Ahnung. So, also da kann man was tun und ich glaube, umso vulnerabler man ist, das ist ja eigentlich das Absurde. Wir schützen ja vulnerable Gruppen für den Stromausfall eigentlich überhaupt nicht. Also wenn sie jetzt wartungspflichtig sind, vielleicht auch nur nachts und sie ihr Gerät nicht mehr laden können, das führt sie zu akuter Lebensgefahr. Sollte man sich dann eben auch überlegen, was kann ich denn da machen, um da vielleicht die Zeit zu überbrücken? Weil auch das ist klar, wir haben ein Forschungsprojekt gemacht in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein. Niemand weiß im Grunde, wie viele beatmungspflichtige Patienten es in irgendeiner Stadt gibt. Das darf dann irgendwie nicht gesagt werden wegen Datenschutz und so. Aber sozusagen, ich muss halt irgendwie meine Risiken mal anschauen. Und dann würde ich sagen, immer pragmatisch Lösungen finden, wie ich da vielleicht die ersten 1-2 Tage überbrücken kann. Und dann kann ich anfangen, das hatten wir ja in meinem Podcast besprochen, vielleicht auch mich bemerkbar zu machen und zu sagen, also jetzt ist mein Sauerstoffgerät wirklich alle, ich brauche jetzt wirklich dringend Hilfe. So, aber dann hat nach 2 Tagen vielleicht auch schon jemand Zeit, sich drum zu kümmern.
Okay. Na ja, gut, das Erstaunliche bei den Preppern ist, glaube ich, dass am Ende damit eigentlich immer wieder eine politische Einstellung verbunden wird und eigentlich ein ganz normaler Vorgang, dass man einfach über Resilienz nachdenkt, dass der auf einmal auch wieder politisiert wird. Und dass es dann einzelne Leute gibt, die sagen schon sozusagen aus Prinzip, aus politischem Prinzip heraus, darf man gar kein Lebensmittel zu Hause haben, weil man dann falsch eingeordnet werden könnte. Es gibt ja sogar diese Position. Sie haben natürlich recht, also für 10 Tage, also auch Wasser muss ja mit dazu sein, das zu Hause zu lagern. Das können Sie ja bei den meisten räumlichen Verhältnissen komplett vergessen. Da wäre ja einfach gar kein Platz dafür da, das unterzubringen. Und das ist ja schon, in einem Einfamilienhaus wird das ja schon schwierig. Und in der Wohnung ist es praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Also deshalb würde ich auch sagen, das muss man wahrscheinlich pragmatisch angehen. Ja. Aber wie Sie so eben gesprochen haben, habe ich gemerkt, an wie vielen Stellen man eigentlich angreifbar ist, wenn man sich auf eine völlig stabile Umwelt verlässt. Das ist schon eine ganz eigenartige Sache. Und das ist klar, während unserer gesamten Lebenszeit gab es da ja praktisch nie irgendwelche Probleme. Ganz lokal mal, ja, durch Schneefälle oder eben Überschwemmungen oder solche Sachen. Aber dass das großflächig irgendwie sowas ist, das kennen wir ja überhaupt gar nicht. Das ist ja bei unserer Eltern oder sogar noch Großelterngeneration, als sie noch gelebt haben, die haben ja ganz andere Sachen erfahren. Ja. Die haben 2 Kriege erlebt, wo alles kaputt war. Ne? Das heißt, die mussten auf eine ganz andere Weise lernen, wie man resilient ist, lange bevor es diesen Namen im Deutschen überhaupt gab.
Ich komme ja aus der ehemaligen DDR, ich habe das zwar nicht mehr richtig erlebt, zwar noch irgendwie eine Geburtsurkunde, aber meine Eltern hatten immer Kerzen zu Hause. Also ich weiß, dass die dann gesagt haben, ja, muss vielleicht sagen wir eine Kerze und dann dauert das ein paar Stunden und dann, also das war ja selbst da irgendwie üblicher. Da gab es ja auch längere Phasen und man kann es auch sehen, in den USA, wo das Stromnetz nicht so stabil ist, sind die Leute deutlich besser vorbereitet. Aber ich würde nicht dazu einladen, also ich will es gar nicht politisieren, wahrscheinlich gelte ich jetzt dann auch schon als Prepper, nach dem, was ich erzählt habe, keine Ahnung. Aber sozusagen, ich glaube, dass es schon wichtig ist, sich mit der Frage zu beschäftigen. Und klar, das ist halt ein Paradox, ja. Also sozusagen, umso besser etwas funktioniert, umso weniger vorbereitet bin ich. Und das erwischt mich dann kalt. Das ist natürlich eine Herausforderung.
Na ja, ist klar, es muss umso stabiler bleiben, ne? Naja, schön. Also ich glaube, wir haben hier einen Haufen sehr interessanter Sachen angesprochen. Ich hoffe, unsere Zuschauer finden das auch. Sie können sich schon noch ein paar Sachen überlegen, die Sie uns ganz am Ende nochmal sagen wollen, aber solange an meine Zuschauer. Nur damit Sie wissen, wo Sie hier eigentlich gelandet sind. Ja, ich mache jede Woche ein Video zu Spieltheorie im weiteren Sinne. Geht immer irgendwie um Strategie, Rationalverhalten oder sowas. Also wenn Sie das interessiert, dann gerne meinen Kanal abonnieren. Sie erinnern sich daran, es gibt das Buch von mir, die 36 Strategeme der Krise. Ich kann es jetzt nicht mehr hochhalten, weil es mir inzwischen runtergefallen ist. Aber ein gutes Buch ist es trotzdem. Da ist einfach die Idee, dass Krisen dadurch entstehen, dass wir sozusagen überlistet werden. Nicht von einer einzelnen Person zwingend, sondern dass Krisen eben sich selber so verhalten, als wären die listig, als würden die Kriegslisten gegen uns anwenden. Also in dem Sinne, gucken Sie sich gerne das Buch an. Vielleicht gefällt es Ihnen. So, jetzt habe ich Ihnen, glaube ich, genug Zeit gegeben, dass Sie uns noch was zum Abschluss sagen können.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich fand das Gespräch spannend. Ich verweise auf meinen Podcast Krisenhacks. Den findet man eigentlich überall, wo man Podcast findet. Dann ohne Bild, nur mit Ton. Aber da habe ich mit Professor Rick über Krisen und Spieltheorie gesprochen. Vielleicht kann man da das ein oder andere noch.
Ja, ich verlinke den auch einfach unten in der Videobeschreibung. Ja, also wer Lust hat, sich das dann nochmal anzuhören, der ist da gerne eingeladen. Haben wir, glaube ich, nochmal eine Stunde uns unterhalten, oder? Also wer uns beide jetzt noch eine weitere Stunde erleben will, kann gerne darüber gehen. Interessant war es, glaube ich, trotzdem. Gut, in dem Sinne. An die Zuschauer, freut mich, dass Sie so lange dran geblieben sind. Abonniert haben Sie den Kanal jetzt aber garantiert, oder? Buch gekauft haben Sie inzwischen auch. Okay, wie auch immer. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.